Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Simon Wager. Seit dem 5. April 2022 ist Fritz Hausiel Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich. In dieser ehrenamtlichen Funktion folgte auf die langjährige Präsidentin und renommierte Journalistin Rubina Möhring, die im März 2022 verstorben ist. Seine neue Aufgabe erfüllt den stellvertretenden Vorstand am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien mit großem Respekt.
Am 3. Mai 2022, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, veröffentlichte Reporter ohne Grenzen zum 20. Mal ein Pressefreiheitsranking. Unter 180 Ländern liegt Österreich nur noch auf dem 31. Platz. Wie konnte es zum Absturz von 14 Plätzen kommen? Wie sieht eine zeitgemäße Presseförderung aus und wie stark ist der politische Einfluss auf den ORF? Über all das und noch mehr spricht der Kommunikationswissenschaftler Fritz Hausiel in dieser Sendung.
Was wir aus der Geschichte eigentlich ganz gut kennen, dass nämlich die Unfreiheit des Journalismus nicht immer schlagartig kommt, sondern im Prozess Stück für Stück entsteht.
Die jährliche Rangliste von Reporter ohne Grenzen bewertet die weltweite Lage der Presse- und Informationsfreiheit in 180 Ländern. Die 20. Ausgabe stützt sich auf 5 Indikatoren. Bewertet werden die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der soziokulturelle Kontext sowie die Sicherheit von Medienschaffenden. Im Analysezeitraum 2021 wurden in Österreich Journalisten und Journalistinnen bei Corona-Demos angegriffen. Einige Politiker werden verdächtigt, öffentliche Gelder verwendet zu haben, um sich positive Berichte in Boulevardzeitungen zu erkaufen. All das trug zum Absturz bei. Doch speziell in einer Kategorie ist Österreich in den besorgniserregenden, orangenen Bereich gerutscht.
Wir haben den schlechtesten Wert jetzt in diesen 5 Reihen im Bereich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und da kommen mehrere Faktoren zusammen. Da haben wir in Österreich, was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anbelangt, das, was ganz viele Länder auch haben, nämlich die klassische Finanzierung der meisten Medien über oder wesentliche Finanzierung über Werbung, ist noch einmal ein Stück schlechter geworden, weil durch den Strukturwandel im Bereich der digitalen Entwicklung noch mehr Werbegelder zu Social-Media-Kanälen abgewandert sind und sich die Medien, die käuflich hier sozusagen zu erwerben sind, das zwar zu einem Teil holen können über einen höheren Verkaufspreis, aber der ist natürlich auch enden wollend.
Die Medienkonzentration in Österreich sei hoch, viele große Medienhäuser zudem auf Eigentümerebene verschränkt, was sich auf die Berichterstattung auswirken könne.
Da geht es dann nicht nur um die Frage der wechselseitigen Kritik bei Medienthemen, sondern dass man sich, wenn man im selben Medienhaus erscheint, erst dann wehtut, wenn die innere Medienfreiheit hochgradig abgesichert ist. Das ist aber in vielen österreichischen Medien nicht der Fall.
Neugründungen tun sich oft schwer auf diesem verfestigten Markt. Ein umso höheres Gut ist für Fritz Hausiel daher die Vielfalt im Journalismus. Durch diese drohte 2021 sogar noch zu schrumpfen.
Durch die zunächst angekündigte, dann verschobene zumindest Einstellung der Wiener Zeitung. Sehr qualitativ gut geführtes journalistisches Produkt, das der Republik gehört und umso unverständlicher ist, dass dieses journalistische Medium einfach ersatzlos eingestellt werden wollte. Das fließt natürlich rein in diesen Index. Dann haben wir die negative Beeinträchtigung durch die weiter ausgebauten sogenannten Regierungsinserate, öffentliche Inserate, die in Relation zur nicht ausgebauten Presseförderung ein Gewicht inzwischen bekommen haben, dass die Medienfreiheit negativ tangiert.
Fritz Haushill kritisiert, dass Inserate von Regierungsseite und anderen Institutionen der öffentlichen Hand nicht nach überprüfbaren Kriterien vergeben werden und so zum Steuerungsinstrument für eine gefällige Berichterstattung werden. Denn Medienhäuser müssen bei allzu kritischen Artikeln stets mit dem Inseraten-Sparstift rechnen. 225 Millionen Euro ließen sich Bundesregierung, Länder und öffentliche Institutionen im Vorjahr Werbung kosten. Allein die Bundesregierung gab 2021 rund 45 Millionen Euro aus. Ein leichtes Minus zum ersten Corona-Jahr 2020. Gut gebucht waren die reichweitenstarken Boulevardmedien. Gering erscheint dazu im Vergleich die knapp 9 Millionen Euro umfassende Presseförderung im Printbereich.
Wir brauchen erstens eine wesentlich umfangreichere, ja, weil diese unter 10 Millionen liegende Presseförderung ist im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern unseres Formats zu niedrig, zumindest wenn man in die nordeuropäischen Länder blickt, dann haben wir dort Größenordnungen, die liegen bei 150, 200 Millionen pro Jahr. Insgesamt, wenn man die verschiedenen Elemente der Medienförderung hernimmt. Die Medienförderung selber hat jetzt in der bisherigen Form ein Element, das Qualitätsdimensionen beinhaltet. Aber das ist nur ein Element, der Großteil ist orientiert an der Frage der Auflage, sowohl jetzt bei der Unterstützung der Druckkosten als auch bei der Unterstützung der Vertriebskosten. Das ist alles auflagenorientiert. Damit Medienförderung wesentlich zur Journalismusförderung wird, um Vielfalt zu fördern, um Qualität zu fördern, gibt es eine ganze Reihe von Infrastrukturmaßnahmen, die gefördert werden können.
Die Gesamtförderung könne sich laut Haushill auf mehrere Töpfe verteilen, aus denen Redaktionen Fördermittel beantragen können. Dafür gelte es, bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Förderungen könnte es etwa geben, um das Angebot von unabhängigen Nachrichtenagenturen wie der APA beanspruchen zu können oder Korrespondenten und Korrespondentinnen zu beschäftigen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Beschäftigung von Journalistinnen und Journalisten.
Ganz wichtig, Journalismus lebt davon, dass Redaktionen gut personell ausgestattet sind. Auf der anderen Seite sind die PR-Stäbe hochgerüstet, heißt ja nicht nur kopfmäßig, zahlenmäßig, sondern auch bestens ausgebildet. Ich muss dafür Sorge tragen, dass auch im Journalismus die journalistischen Arbeitskräfte bestens ausgebildet sind. Und das geht nur mit Weiterbildung. Liegt mir das ganz fern zu sagen, verpflichtende Weiterbildung. Nein, ich muss sie ermöglichen und ich ermögliche sie dadurch, dass ich sage, okay, wenn in einem Medienunternehmen so und so viel ausgegeben wird pro Kopf für Weiterbildungsmaßnahmen, dann kriegst du Förderung. Ganz einfach. Und wenn jemand sagt, will ich nicht, ist mir zu kompliziert oder was weiß ich, meine Mitarbeiter sind eh alle gut genug, na, dann nehme ich dort diese möglichen Fördermittel nicht in Anspruch. Ich nehme mal an, es wird kein Medienunternehmer so dumm sein, dort nicht zuzugreifen.
Als weiteres Qualitätskriterium definiert der Präsident von Reporter ohne Grenzen eine ethisch korrekte Berichterstattung. Einer solchen haben sich die Mitglieder des österreichischen Presserats verschrieben. Durch diesem Gremium sind längst nicht alle beigetreten.
Ich würde sagen, in der ersten Stufe, wenn es dafür sozusagen ansehnliches Geld gibt, dann wird man wahrscheinlich manche auch davon überzeugen, dass das gar nicht so blöd ist, da mitzumachen, weil mittlerweile wird man in der digitalen Ära ja eh trotzdem verurteilt, wenn man unethisch berichtet. Also dann gehe ich doch lieber rein und versuche, die Spielregeln mitzugestalten. Und umgekehrt ist der Presserat natürlich über jedes Mitglied froh, das noch dazu kommt, weil damit die Verbindlichkeit steigt und weil durch den Diskurs über ethische Kriterien diejenigen, die überzeugt sind, dass ein ethischer Journalismus der überzeugendere Journalismus ist, sich erhoffen, dass sie hier dann die Medien, die immer wieder mal ethische Richtlinien deutlich überschreiten, dann doch vielleicht überzeugt werden können, dass es doch das bessere System ist, dass es der Branche insgesamt gut tut, dass es individuell den einzelnen handelnden Journalisten und Journalistinnen etwas Gutes tut, dass sie, sage ich mal, nicht dazu genötigt sich sehen, aufgrund von wirtschaftlichen Erfolgsüberlegungen problematischen Journalismus zu produzieren.
Auch die Zusammensetzung von Redaktionen könnte zum Presseförderungskriterium werden. Profitieren würden jene, die Maßnahmen für Diversität setzen, sich für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis engagieren und Menschen verschiedener Herkunft oder Menschen mit Behinderung beschäftigen.
Und wir haben ja in den letzten 20 Jahren so vieles eigentlich getan und hinreichend Nachweise erbracht, dass das überhaupt keine Frage des Könnens ist, sondern der Frage des Ermöglichens ist. Ja? Und wenn ich eine Medienförderung so gestalte, dass das Ermöglichen leichter wird, weil dann jemand sagt, naja, ich krieg jetzt sogar noch ein Geld dazu und muss nicht möglicherweise Strafe zahlen für das, dass ich niemanden in dem Bereich beschäftige und außerdem zum ersten Mal möglicherweise auf die Idee kommt und sagt, das kann ich eigentlich sogar noch als Plus verkaufen, dass wir ein fairer Betrieb sind, der die Arbeitsmöglichkeiten in so einem spannenden Berufsfeld wie Journalismus allen völlig losgelöst von der Frage, wie er auf die Welt oder sie auf die Welt gekommen ist und wo sie auf die Welt gekommen ist. Klar, Journalismus müssen es können. Na eh, das ist ja nicht das Problem. Das ist nur die Unterstellung oft, dass einzelne Gruppen es angeblich nicht so gut könnten.
Ein weiterer viel diskutierter Punkt in der österreichischen Medienpolitik ist das Amtsgeheimnis, ein hierzulande immer noch gut gehüteter Schatz. Noch immer befindet sich das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang, ein ziemliches Unikum in Europa. Vor mehr als einem Jahr haben sich die Regierungsparteien zwar auf einen Entwurf zum Informationsfreiheitsgesetz geeinigt, beschlossen ist aber immer noch nichts. Ziel eines solchen Gesetzes wäre es, in viel mehr Bereichen Transparenz zu schaffen.
Es wird weiterhin natürlich sowas wie militärische Geheimnisse geben. Diese Geheimnisse sind aber dann auch deklariert. Ja, da weiß man, da kommt man jetzt journalistisch nicht mehr weiter, weil es zu Recht schützende Sachverhalte gibt, die im Sinne, was es ist, der Landesverteidigung sind. Nicht zu schützende Elemente sorgen ja für etwas, was eine liberale Demokratie unbedingt braucht und davon lebt und sich da auch unterscheidet von feudalen Systemen, nämlich Transparenz.
Weit vorne im Pressefreiheitsranking, auch in Bezug auf Transparenz, liegen die nordeuropäischen Staaten. Journalisten und Journalistinnen wie Bürger und Bürgerinnen kommen relativ rasch an für sie bedeutsame Informationen. Zum 6. Mal in Folge führt Norwegen im Ranking, gefolgt von Dänemark und Schweden. Erstmals ist mit Estland eine ehemalige Sowjetrepublik in den Top 5, die von Finnland komplementiert werden. Auch beim Schutz von Whistleblowern können wir uns einiges von den Spitzenreitern abschauen, betont Fritz Hausjell.
Wir haben zwar ein relativ gutes Redaktionsgeheimnis, das ist zum Glück vor gut 10 Jahren durch eine oberstgerichtliche Entscheidung sehr hoch gehängt worden, nämlich nachdem die FPÖ versucht hat, einen Journalisten zu desavouieren, indem sie ihm unterstellt hat, er hätte junge Neonazis für eine Dokumentation, für eine Reportage dazu angestiftet, auf einer FPÖ-Veranstaltung mit Strache neonazistische Sprüche zu rufen. Und wenn man so einen Vorwurf macht, dann hebelt man damit in der Regel das Redaktionsgeheimnis aus. Das hat natürlich fatale Folgen, egal ob es dann stimmt. Es hat eh nicht gestimmt in dem Fall. Ne? Welcher sozusagen im politisch sehr grenzwertigen Bereich sich bewegender junger Mensch findet je wieder Vertrauen zu einer Journalistin oder einem Journalisten, der dann bei nächster Gelegenheit wieder die ganzen Bänder auch von allem, was da so mitgelaufen ist, ja, bei den Gesprächen dann alles plötzlich bei der Polizei landet. Daher ist in dem Fall sozusagen das Erkenntnis des Obersten Gerichtshofs die gewesen, dass im Zweifelsfall das Redaktionsgeheimnis mehr wiegt als die Vorwürfe gegen den jeweiligen Journalisten oder die Journalistin, weil damit gerechnet werden muss, dass die Politik ein Interesse hat, einzelne Journalisten, die kritisch berichten, sozusagen zu desavouieren und mit solchen Mitteln zu schwächen.
Bestimmungen zum Schutz von Informanten und Informantinnen seien in anderen Ländern aber weitreichender, erklärt der Kommunikationswissenschaftler.
Wenn in Schweden beispielsweise zu euch in die Redaktion ein Whistleblower kommt, hat er das Recht, anonym zu bleiben und hat er augenblicklich in dem Moment, ab dem Moment ist er verpflichtend gesichert. Das heißt, wenn von euch jemand dann mit jemand Dritten außerhalb der Redaktion darüber spricht, wer da jetzt gekommen ist, gehst du als Journalistin in Häfen.
Es liegt also einiges in der Verantwortung von Journalistinnen und Journalisten. Der hohe Schutz sei mit dem hohen Risiko gerechtfertigt, dass Whistleblower eingehen. Sind sie Beamte, unterliegen sie dem Amtsgeheimnis. Wenn sie in der Privatwirtschaft beschäftigt sind, haben sie zumeist Verträge unterschrieben, die es ihnen untersagen, Informationen nach außen zu tragen.
Je hochrangiger du bist, desto größer ist sowieso die Gefahr, dass man dann alleine in dem Unternehmen dann überlegt, wer hat überhaupt Zugang gehabt zu der Information. Ne? Und dann bleiben drei über. Und wenn ich dann den journalistisch oder die journalistisch nicht ausreichend schütze, und der Schutz muss dann so umfassend sein, dass weder das Geschlecht noch das Alter noch sonst was rausgeht. Nur so kannst du dir sicher und dir auch natürlich sinnhafterweise mit der Person überlegst, was muss man sonst noch tun, wie ist überhaupt die Existenz eines Whistleblowers dann ein Thema in der Berichterstattung, ja? Wenn ich weiß, ich kann den jetzt gar nicht schützen, weil dann darf ich auch die Geschichte im Grunde nicht bringen. Also das heißt, die Sicherheit der Whistleblower ist etwas Unabdingbares und die gehört gesetzlich geregelt. Nur so werden wir in dem Kampf gegen die Korruption ein Stück nach vorne kommen.
Im Mai 2022 wurden der ORF-Stiftungs- und Publikumsrat neu bestellt. Der neue Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats ist Lothar Lockel, der bisherige Leiter des Grünen Freundeskreises. Diese Organisation in politische Freundeskreise wird von zahlreichen Experten und Expertinnen kritisiert. ZIP2-Moderator Armin Wolf riet dem Gremium einmal darauf zu verzichten. Der frisch gekürte Journalist des Jahres 2020 betonte in einer Rede, der ORF gehört nicht dem Staat, der ORF gehört nicht den Parteien. Es gibt überhaupt keinen Grund für Parteien-Freundeskreise. Diese seien nirgendwo gesetzlich festgeschrieben. Zwar wirken im Stiftungsrat nicht mehr, wie zuvor im ORF-Kuratorium, direkte Parteivertreter, aber die Zusammensetzung des Stiftungsrats bildet nach wie vor die Regierungsparteien zu stark ab, kritisiert Fritz Hausjell.
Wenn 52% im Stiftungsrat zu 2/3 Mehrheit führt, dann ist das etwas, was uns Sorgen machen muss. Ja?
Der Stiftungsrat mit seinen 35 Mitgliedern ist ein mächtiges Aufsichtsorgan des ORFs, das die Geschäftsführung bestimmt und in dem zentrale Entscheidungen fallen. Hausjell ist erleichtert, dass eine Finanzierung des ORFs über staatliches Budget momentan nicht zur Diskussion steht. Die Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln hätte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk regelmäßig zum Bittsteller gemacht. Aber auch sonst ist die Situation für kritischen Journalismus angesichts der derzeitigen politischen wie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht gerade einfach.
Und dass das nicht komplett durchschlägt aufs Programm, ist geschuldet vielen starken Redakteurinnen und Redakteuren und einem sehr guten Redakteursstatut und einer starken Redakteursvertretung, die das auch laufend zum Thema machen. Herr Bornemann ist da sehr souverän und hat sich viele Verdienste bereits erarbeitet, auch sein früherer Vorgänger Fritz Wendel wäre da zu nennen. Das ist etwas, was auf der Grundlage relativ gut gesicherter Rechte der ORF-Journalisten und Journalistinnen auf eine möglichst unabhängige Berichterstattung ausmacht. Aber trotzdem, es gibt in dem Bereich auch andere Steuerungsebenen. Sie können jetzt einzelne Journalisten und Journalistinnen nicht zwingen, im ORF gegen ihren Willen einen Beitrag zu gestalten. Aber sie können natürlich verschiedene Themen entsprechend beeinträchtigen durch Ressourcenfragen.
Durch die publik gewordenen Sideletter sei klar geworden, wie massiv der Einfluss der Politik auf die personelle Ebene der Steuerung ist.
Bei der türkis-blauen Regierung waren sogar die einzelnen Personalstellen mit abgekürzten Vor- und Nachnamen zu lesen. Jetzt, türkis-grüne Regierung, das Verhältnis, wie die Generaldirektion zu besetzen ist politisch, und dass der Stiftungsrat sozusagen mit einem grünen Vertreter sozusagen zu leiten sei. Das ist erstens natürlich jetzt auch immer bezogen auf die einzelnen konkreten Leute eine ziemliche Desavouierung. Der Mann oder die Frau kann ja wirklich gut sein und völlig berechtigt diese Position kriegen, aber der hat auf längere Zeit, nicht auf Ewigkeit, aber auf längere Zeit, genau dieses Parteipickerl draufgepickt. Also wenn ich im ORF wäre, also das wäre ein Grund, sich nicht zu bewerben.
Wäre es daher sinnvoller, die Politik ganz aus dem Stiftungsrat herauszuhalten? Fritz Hausel bewertet das als kontraproduktiv. Der politische Einfluss müsse aber deutlich geringer werden.
Wenn man sie dort komplett rausdrängt, die Gefahr droht, dass die Politik dann irgendwann sagt, so, es interessiert uns der ORF nicht mehr. Und die Politik macht ja trotzdem die großen Rahmenbedingungen, die wird ja trotzdem die Gesetze machen. Und wenn die dann ein Gesetz macht, die darauf hinausläuft, zum Beispiel in radikalster Form, jetzt tun wir privatisieren. Solche Vorschläge hat es ja von manchen Parteien, insbesondere der FPÖ, immer wieder gegeben. Auch die Neos haben eine Zeit lang diese Idee stark ventiliert. Wenn das dann noch eine der beiden Hauptregierungsparteien, SPÖ oder ÖVP, dann tut, weil sie sagen, wir können eh nicht mehr wirklich mitsteuern. Deswegen glaube ich, eine gewisse Mitsteuerungsmöglichkeit sorgt dafür, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner Größenordnung einigermaßen gesichert ist. Und das ist in einem kleinen Land wie Österreich enorm wichtig. Vor allem mit dieser Medienkonzentration sorgt immer noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch seine Binnenpluralität. Man muss nur aufpassen, dass man die jetzt im Weg hin zur Trimedialität nicht verliert. Aber es ist ein eigenes Problem, dass dieser ORF gesichert bleibt.
Als dringend notwendig erachtet der Präsident von Reporter ohne Grenzen eine Verpflichtung zur Qualität in den Aufsichtsgremien durch fachliche Hearings der Kandidatinnen und Kandidaten. Zudem braucht es eine Verpflichtung von parteipolitisch unabhängigen Vertretern und Vertreterinnen, die sich mit Medienfragen außerhalb des Konkurrenzverhältnisses mit dem ORF beschäftigen.
Das können Wissenschaftler sein, das können Vertreter aus Medien-NGOs sein, deren ausschließliches Interesse darin liegt, das Wohlergehen eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu begleiten. Und wie groß jetzt diese Gruppe ist, ich sage mal, wenn man mutig ist, sagt man die Hälfte der Mitglieder. Damit habe ich sichergestellt, dass der Parteieneinfluss nicht mehr bestimmend ist.
Natürlich steht der eine oder die andere Expertin den Ideen von bestimmten Parteien näher als von anderen. Aber es ist ein Unterschied, ob man von einer Partei nominiert wird oder ob man aufgrund von bestimmten nachvollziehbaren Kriterien eingesetzt wird. Zudem müsse stärker darauf geachtet werden, dass gesetzliche Vorschriften eingehalten werden. Dazu zählt, dass im Publikumsrat tatsächlich repräsentative Organisationen 3 Personalvorschläge einreichen. Doch für den derzeitigen Publikumsrat haben 14 der 24 Organisationen gerade mal einen Namen eingereicht.
Es kommt auch in der Desavouierung dieses Rates gleich, weil da sitzen nicht wenige sehr gescheite Leute drin. Und die sitzen jetzt sozusagen auf der gleichen Ebene zusammen mit Menschen, die den Job nur ihrer Pfleglichkeit gegenüber einer Partei verdanken. Das ist einfach demokratiepolitischer Substandard.
Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen hält Fritz Hausjahr den Journalismus für einen der spannendsten Berufe. Berufseinsteigern und Berufseinsteigerinnen rät er sich, früh zu engagieren. Sei es in Medien-NGOs, sei es beim Besuch von Diskussionsveranstaltungen und dem Aufbau eines guten Netzwerks. Es gelte, die Rahmenbedingungen dieses Berufs im guten Sinne weiterzuentwickeln.
Medienpolitik ist nichts anderes als das, dass hier ausverhandelt werden die Spielregeln, unter denen wir dann in diesem Berufsfeld künftig arbeiten werden. Und ich selber habe das immer so gesehen, dass sozusagen ich ungern unter Verhältnissen leide. Und wenn ich schon leide, dann will ich wenigstens die Hoffnung haben, dass ich durch mein Tun etwas verändern kann. Und diese Hoffnung hat man immer. Und je mehr die Hoffnung haben, desto eher kommt es auch, dass dieser Hoffnung eine entsprechende Wirklichkeit folgt.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Das Ranking von Reporter ohne Grenzen können Sie unter www.rog.at nachlesen. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at/produktionen/werklang anhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelofer.